Diese Woche kam die polizeiliche Kriminalstatistik raus und zeigt, 2023 gab es mehr angezeigte Straftaten als in den letzten Jahren. Und das hat mal wieder für eine aufgeheizte Diskussion gesorgt. Liegt es an der Einwanderung? Wird Deutschland immer unsicherer? Wir lassen uns das Ganze einordnen von einem Professor für Kriminologie aus der Hauptstadt des Verbrechens, aus Frankfurt am Main. Das ist eines von den Themen aus dieser Woche. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Und wir sprechen diese Woche außerdem noch über das Thema Schwangerschaftsabbruch und die Frage, warum das gerade wieder in so vielen Ländern Thema ist. Und wir gucken uns die Debatte rund um den Song von der Antilopengang an, was ja voll überraschend ist, dass die CDU einen Song von einer linken Band supportet.
Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten. Und diese Woche sind wieder erstaunlich viele Naturphänomene dabei. Und zwar fangen wir mal an mit Platz 1. Meist geliked, meist kommentiert, ist eine Vulkanmeldung. Der Ätna bläst nämlich gerade sogenannte vulkanische Wirbelringe in den Himmel. Die sehen einfach aus wie Rauchringe, die man so mit dem Mund beim Rauchen formen kann, wenn man es könnte. Also ich kann es auf jeden Fall nicht. Und dieses Phänomen ist auf jeden Fall super selten. Und zwar so selten, dass gar nicht so ganz klar ist, wie das überhaupt passiert. Expertinnen gehen davon aus, dass es die Kombination aus schneller Gasfreisetzung und der Form von diesem Vulkanschlot ist. Es hat sich nämlich ein neuer Krater auf dem Ätna geöffnet, aber bisher gibt es keine Warnungen oder Beeinträchtigungen dadurch, sondern es sieht einfach nur schön aus.
Ja, ich werde mir das dann nächste Woche aus echter Nähe angucken und ich habe schon ein bisschen Sorge.
Vielleicht bricht er überraschend aus.
Ja, David hat ja schon versucht, Konfrontationstherapie mit mir zu machen und mich darauf vorzubereiten, was passiert, wenn ein Vulkan ausbricht. In den Kommentaren schreiben auf jeden Fall sehr viele Leute, dass der Vulkan wahrscheinlich einfach die Legalisierung mitfeiern wird.
Das klingt realistisch. Ja. Aber du bist nächste Woche im Urlaub in Italien. Das haben jetzt alle gemerkt. Ja.
Auf Platz 2 ist ein Post zum Fastenbrechen. Von Dienstag auf Mittwoch hat ja der Fastenmonat Ramadan geendet. Einen Monat lang haben MuslimInnen auf der ganzen Welt bis Sonnenuntergang gefastet und das Fastenbrechen wird jetzt beim Zuckerfest gefeiert. Das ist eines der wichtigsten Feste im Islam und dauert mehrere Tage. Also an alle, die gerade noch feiern, auf jeden Fall nochmal frohes Zuckerfest.
Frohes Zuckerfest. Wir machen weiter mit 2 Posts über das Wetter. Einmal die Temperaturvorhersage für das letzte Wochenende. Die Wetterkarte für Deutschland war nämlich komplett rot. Fast überall in Deutschland wurden Temperaturen zwischen 20 und 29 Grad erwartet. Der 2. Post ist dann von Montag und auf dem steht Hitzerekord für Anfang April mit 30,1 Grad. Tatsächlich wurde noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung so früh die 30-Grad-Marke in Deutschland geknackt. Und es wird euch überraschen, aber darüber wurde dann ganz viel diskutiert, auch über die Farbgebung der Tagesschau-Wetterkarten.
Ja, und auch über die Bebilderung, weil das ja oft dann mit so positiven Badeblumen und Eisfotos bebildert wird. Und das schon auch schön ist. Und auch ich habe mich über gutes Wetter am Wochenende gefreut, aber es ist natürlich trotzdem auch ein Zeichen von Klimawandel.
Ich glaube, ganz viele reden jetzt darüber, wie soll denn der Sommer aussehen, wenn das schon Anfang April ist? So.
Ja. Und wir machen weiter mit dem nächsten Naturereignis. Und zwar gab es ja am Montag eine totale Sonnenfinsternis. Die war in einem engen Streifen von Kanada über die USA bis nach Mexiko zu sehen. Der Mond hat sich also genau vor die Sonne geschoben und sie für gut 4 Minuten komplett verdeckt. Das war da natürlich ein ziemlich großes Ereignis und wurde von ganz vielen Millionen Menschen verfolgt. In Deutschland wird es die nächste totale Sonnenfinsternis übrigens erst 2081 geben. Also wir können noch ein bisschen warten.
Oder irgendwo hinfahren, wo es eine andere gibt.
Ja, stimmt.
Ich will es eigentlich mal sehen.
Würdest du extra dafür eine Reise unternehmen?
Naja, wenn es jetzt so in Frankreich ist oder so, dann ja, vielleicht. Okay. Weiß ich nicht. Ich hätte da schon Bock drauf. Ich will das mal sehen. Und auf Platz 5 der Tagesschau-Post ist dann noch ein Post über die Cannabis-Legalisierung. Wir dachten letzte Woche, das Thema wäre jetzt erstmal für ein paar Wochen durch. Aber Bayern denkt jetzt erstmal über ein Cannabis-Verbot auf dem Oktoberfest nach. Konkret soll es cannabisfreie Zonen geben, allgemein bei Volksfesten, aber auch in Biergärten oder Terrassen von Restaurants oder im englischen Garten. Das will die Landesregierung von Markus Söder jetzt prüfen. Entschlossen ist da aber noch nichts. Was aber jetzt schon klar ist, Verstöße gegen das neue Cannabis-Gesetz sind in Bayern besonders teuer im Vergleich zu den Bußgeldkatalogen der anderen Bundesländer. Und dieser Post, der auf Platz 5 ist, hat für eine große Kontroverse gesorgt, die der Fokus Online, einen eigenen Artikel gegönnt hat. Und zwar haben wir ja am Mittwoch einen Instagram-Post auf der Funkseite gemacht, wo wir die Tagesschau bitten, das Wort Bubatz nicht mehr zu verwenden, weil es wirklich nicht so cool ist. Und das war so am Anfang dieser Cannabis-Legalisierungsdiskussion, war das ja mal so ein Trend und da haben es, glaube ich, auch wirklich viele benutzt. Und dann hat die Politik und die Tagesschau und so weiter haben es halt alle aufgegriffen.
Jetzt ist cringe.
Damit ist es komplett aus der Popkultur wieder verschwunden, glauben wir zumindest alle. Und haben es mal so auf so einen Insta-Post gepackt. Ein paar Leute in den Kommentaren widersprechen uns, aber dieser Post hat sehr viele Likes. Deswegen würde ich sagen, grundsätzlich ist die Zustimmung bei uns schon da. Aber Focus Online hat es auf jeden Fall aufgegriffen mit der Überschrift: Tagesschau wird aus dem eigenen Haus zurechtgewiesen. Bitte hört auf damit. Und dann wird dann halt beschrieben, was für eine harte Kritik wir geäußert hätten an der Tagesschau. Und nur um das auch mal zu sagen, wir haben natürlich der Tagesschau kurz vorher eine Mail geschrieben, dass wir diesen Post machen, weil wir sind ja liebe Menschen und wollen nicht, dass die das doof findet oder so. Und ich weiß nicht genau, ob sie es dann am Ende doch doof fand oder nicht. Auf jeden Fall hat mir jemand von der Tagesschau geantwortet mit der E-Mail: Lieber Leo, das sieht eure Community ja offenbar anders. Viele Grüße aus Hamburg. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen salty gemeint war.
Da kann man, glaube ich, jetzt vieles reininterpretieren. Ich wollte aber bei dem ganzen Thema noch mal kurz darauf hinweisen,
ja,
dass es natürlich schon auch ein bisschen ironisch ist, ausgerechnet auf dem Oktoberfest das Kiffen verbieten zu wollen, wo das Kiffen wahrscheinlich einfach auch nicht so eine große Rolle spielen wird, weil sowieso Alkohol viel wichtiger ist. Und ja, die Diskussion wurde dann in den Kommentaren natürlich auch nochmal geführt und ich finde es tatsächlich auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie groß das Problem da wirklich werden wird.
Vor allem, ja, ich meine, das Oktoberfest, ich war noch nie da, ne, und das ist bestimmt ein super wichtiges, traditionsreiches Fest und so weiter, super cool. Aber ich meine, die Bilder, die man davon kennt, sind halt vor allem kotzende Leute vor dem Fest.
Oder? Ja, also Alkoholleichen wird es trotzdem geben wahrscheinlich. Also nicht Leichen, aber.
Ja, das war's mit der Tagesschau-Post. Und damit gehen wir mal rein in die sonstigen News, die wir als sehr wichtig empfinden.
Deutschland steht seit dieser Woche vor dem Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag. Und zwar wegen Beihilfe zum Völkermord. Die Anklage kommt von Nicaragua. Und die RechtsvertreterInnen von Nicaragua, die begründen das mit zwei Punkten.
Genau, einmal würden deutsche Waffenlieferungen an Israel einen Völkermord in Gaza ermöglichen. Da vielleicht mal eine kleine Einordnung. Letztes Jahr gingen deutsche Rüstungslieferungen für insgesamt fast 330 Millionen Euro an Israel. Das ist 10-mal so viel wie im Vorjahr. Und das klang für mich erstmal irgendwie so, ach krass, wir schenken denen irgendwie Waffen mit 330 Millionen Euro. Aber so ist es nicht. Deswegen kurz mal die Erklärung. Ich finde es halt selbst verwirrend, aber wir sind ja durch den Ukraine-Krieg eben so ein bisschen gewohnt, dass Deutschland und die EU eben Geld an die Ukraine geben, mit denen sie dann Waffen kaufen können. Und dass Deutschland direkte Waffen aus Bundeswehrbeständen auch schickt. Da sind ja die ganzen Diskussionen in den letzten 2 Jahren drumherum gegeistert. Und das nennt man dann auch Waffenlieferungen. Man könnte es aber theoretisch auch eher als Waffengeschenke oder sowas bezeichnen. Das macht Deutschland aber eben nur bei der Ukraine. In Israel ist das anders. Israel kauft halt Rüstungsgüter bei deutschen Firmen. Deutschland hat ja einige große Waffenkonzerne. Und wenn ein Land aber eben deutsche Rüstungsgüter kauft, dann kann die Politik einschreiten. Bei Waffen muss es sogar von der Politik genehmigt werden, weil wir lange Zeit eigentlich nicht wollten, dass in Kriegsgebiete überhaupt Waffen geliefert werden. Und wenn, dann will man eben mindestens mal die Kontrolle darüber haben, welche Waffen das sind und so. Und das heißt, Israel kauft halt aktuell viel mehr Rüstungsgüter von Deutschland und Deutschland legt eben kein Veto ein. Das ist wichtig, finde ich, um das irgendwie einordnen zu können bei dieser Klage, weil es eben nicht darum geht, dass Deutschland denen jetzt so reihenweise einfach Waffen schenkt oder schickt.
Und dann stört sich Nicaragua noch an einem zweiten Punkt. Da geht es nicht um diese Lieferungen, sondern sie kritisieren auch, dass Deutschland aufgehört hat, dem UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA Geld zu zahlen. Beides zusammen würde dann eben den angeblichen Völkermord begünstigen und damit gegen internationales Recht verstoßen. Auch nochmal hier kurz zur Einordnung. Wir haben da im Januar auch schon mal drüber gesprochen, dass mehrere UNRWA-Mitarbeiter bei dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober mitgemacht haben sollen und insgesamt ca. 10% der ganzen Mitarbeiter von dieser Organisation wahrscheinlich Verbindungen zu Hamas oder zum islamischen Dschihad haben sollen. Und als das bekannt geworden ist, haben dann mehrere Staaten, Deutschland zum Beispiel, aber auch die USA, ihre Zahlungen an das Hilfswerk eingestellt. Und Nicaragua fordert jetzt eben in einem Eilantrag, dass das Gericht den sofortigen Stopp von diesen deutschen Waffenlieferungen an Israel anordnen und überprüfen soll, wo diese Waffen eingesetzt wurden. Und außerdem soll Deutschland auch dazu verpflichtet werden, wieder Geld an dieses Palästinenser-Hilfswerk zu zahlen.
Seit Montag wird der Fall vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt. Am Dienstag hat Deutschland seine Position vor den RichterInnen dargelegt und die Klage entschieden zurückgewiesen. Die Leiterin von der deutschen Delegation hat gesagt, die Vorwürfe entbehren jeder rechtlichen und tatsächlichen Grundlage. Deutschland verletze weder die Völkermordkonvention noch humanitäres Völkerrecht. Außerdem würde es sich bei den Rüstungslieferungen zu einem Großteil um allgemeine Rüstungsgüter handeln und eben nicht um Waffen, die direkt im Kampf eingesetzt werden können. Und ja, nach der Anhörung beraten jetzt die 16 höchsten RichterInnen von den Vereinten Nationen über den Eilantrag. Eine Entscheidung über den Eilantrag wird in 2 Wochen erwartet, wenn es dann wirklich weitergeht, dieses Verfahren. Sowas dauert dann immer wirklich Jahre.
Deshalb ist es auch so ein bisschen schwierig mit diesem Wort Rüstungslieferungen und Waffenlieferungen. Also Nicaragua sagt immer Waffenlieferungen, weil sie davon ausgehen, dass es eben Waffen sind, die direkt im Kampf verwendet werden. Und Deutschland sagt aber eben, nee, das sind Rüstungsgüter. Deswegen werfen wir hier vielleicht auch diese Begriffe gerade nochmal zusätzlich durcheinander und hoffentlich verwirren wir euch damit nicht. Es gibt aber auch ziemlich viel Kritik daran, dass die Klage jetzt ausgerechnet aus Nicaragua kommt. Dem Machthaber Daniel Ortega werfen die Vereinten Nationen nämlich selbst vor, Menschenrechte zu verletzen. Also das Land, das gilt heute so als Scheindemokratie. Alle wichtigen Posten sind eigentlich mit Familienmitgliedern oder Vertrauten von Ortega besetzt und GegnerInnen und KritikerInnen werden verfolgt und Proteste wurden da auch zuletzt blutig niedergeschlagen. Es gibt zwar auch eine lange Verbindung zwischen Nicaragua und Palästina, deswegen macht es schon irgendwie Sinn, aber es wird schon auch vermutet, dass Ortega mit dieser Klage vielleicht jetzt auch ein bisschen von der Situation im eigenen Land ablenken will.
Relativ viele bezeichnen ihn auch als Diktator. Das ist ja immer ein bisschen die Frage, wie kann man das abgrenzen, ab wann ist es eine Diktatur und so. Aber dieses Wort hört man zumindest auch in vielen seriösen Medien.
Wie das Urteil jetzt ausgehen wird, das ist noch nicht klar. Also die Bundesregierung, die hofft natürlich, dass die Klage als unzulässig abgewiesen wird. Und zumindest was diese Forderungen nach Zahlungen angeht, hat ein Völkerrechtler im ZDF jetzt schon mal gesagt, dass Deutschland eigentlich halt wirklich nur der UN gegenüber verpflichtet sei, den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Aber andere Organisationen oder also wie jetzt diese UNWA zum Beispiel, das UN-Palästinenser-Hilfswerk, dazu kann man ein Land eigentlich nicht verpflichten, dafür zu zahlen. Aber ExpertInnen sagen eben auch, dass diese Klage eng im Zusammenhang mit der anderen Völkermordsklage steht, die es ja auch gerade noch gibt. Südafrika hat ja schon im Januar Israel Völkermord im Gazakrieg vorgeworfen. Und auch wenn die Klage sich jetzt nicht direkt gegen Israel richtet, könnte dadurch schon auch der Druck auf Israel und seine Verbündeten, also in dem Fall auch nochmal Deutschland, wachsen. Nicaragua hat auch noch andere Länder im Visier und schließt da weitere Klagen auch nicht aus. Deutschland war jetzt einfach so ein bisschen als erstes dran.
Und wir dachten uns vielleicht mal, so eine größere Einordnung jetzt nochmal reinzugeben. Das ist eine vielleicht persönlichere Einordnung. Ich finde auf jeden Fall, das zeigt nochmal, wie der Gaza-Krieg sich auf die ganze Welt auswirkt. Ne? Deutschland ist ja aus historischen Gründen starker Verbündeter von Israel. Viele andere Länder, vor allem aus dem globalen Süden, wo ja Nicaragua auch zu zählt, sind teilweise sehr deutlich auf Seiten der PalästinenserInnen. Und diese Frage, ob das ein Völkermord ist, das muss halt von Gerichten geklärt werden. Und das dauert einfach ewig, weil man müsste dafür Israel nachweisen, dass das Ziel der Angriffe nicht nur ist, die Hamas zu vernichten. Und das gilt nämlich als legitim, weil die Hamas Israel ja vernichten will und den Krieg mit dem brutalen Angriff am 7. Oktober angefangen hat. Israel muss sich da verteidigen können und das ist für das Land extrem elementar, weil in den letzten Jahrzehnten ja immer wieder versucht wurde, das Land von der Karte zu tilgen. Und deswegen ist eben dieses Ziel, die Hamas zu vernichten, wird als legitim eingeordnet. Völkermord ist natürlich nicht legitim, das gilt als das schlimmste Verbrechen, das es überhaupt gibt. Und das wäre es dann, wenn Israel das Ziel wirklich hätte und verfolgen würde, das palästinensische Volk an sich zu vernichten. Und bei diesem Vorwurf wäre ich persönlich jetzt erstmal sehr vorsichtig. Aber was man eben sehen kann, ist, dass auch die Verbündeten Israels immer stärker klar machen, dass sie die Kriegsführung vom israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu nicht okay finden. Es gibt unglaublich viele zivile Opfer. Dabei muss das Land laut Völkerrecht dafür sorgen, dass die Zivilbevölkerung, auch wenn Krieg ist, möglichst geschützt wird. Die Bevölkerung im Gazastreifen hungert außerdem massiv. Hunger als Waffe einzusetzen, ist auch ein Bruch mit dem Völkerrecht. Vertreibungen sind Völkerrechtsbrüche und Landbeschlagnahmungen gehen auch nicht. Auch da hat Israel vor ein paar Wochen so viel Land im Westjordanland zum eigenen Staatsgebiet erklärt, wie noch nie. Das Westjordanland ist ja neben dem Gazastreifen das andere Autonomiegebiet der PalästinenserInnen, das aber auch hart von Israel kontrolliert wird und in den letzten Jahrzehnten immer wieder stärker von israelischen Siedlern bevölkert wird. Deswegen wird diese Siedlungspolitik und diese Besatzungspolitik insgesamt von Israel eh auch schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr stark kritisiert. Das einfach nochmal so als Einordnung. In Israel, und das muss man, finde ich, auch dazu sagen, gibt es aber auch aktuell immer wieder große Proteste gegen Netanyahu. Und das muss man einfach im Kopf behalten, weil man sonst sehr schnell anfängt, alles Mögliche zusammen zu mixen. Und was weiß ich, von Judentum ist Israel, ist Netanyahu und so weiter. Also da muss man, glaube ich, sehr stark differenzieren, und weil man sonst ganz schnell in so einen Antisemitismus verfällt. Und das sehen wir ja auch. Wir sehen, dass Juden auch in Deutschland gerade gefährdeter sind. Und egal, wie man zum Gaza-Krieg steht, die Antwort sollte auf keinen Fall Antisemitismus sein. Und auch zu diesem Thema gab es diese Woche, deswegen diese Überleitung jetzt, gab es eine große Diskussion in dieser Woche.
Die linke Rap-Band Antilopengang hat ja am Freitag letzte Woche einen Song über Antisemitismus in Deutschland seit dem 7. Oktober veröffentlicht, und der hat ziemlich stark polarisiert. Ich würde mal kurz versuchen zusammenzufassen, worum es da geht. Also, der Song heißt Oktober in Europa und kritisiert den Umgang von der linken Szene mit dem Hamas-Angriff auf Israel. Also als Reaktion auf den Angriff der Hamas und die Reaktion darauf wiederum von Israel kam es in Deutschland ja zu vielen antisemitischen Ausschreitungen. Also Häuser von Juden und Jüdinnen wurden mit Davidsternen markiert, sie wurden verfolgt und bedrängt, und auch auf Pro-Palästina-Demos kam es zum Beispiel immer wieder zu antisemitischen Vorfällen. Und mit diesem Song kritisiert die Band jetzt, dass ein großer Teil aus dem linken Spektrum sich genau davon eben nicht genug abgrenzen würde und zum Beispiel Antisemitismus auf Demos dulden würde oder selbst antisemitisch handeln würde. Es gibt da zum Beispiel die Zeile: Ich wollte ja zur Antifa-Demo gegen Judenhass, aber es gab keinen in Berlin. Guten Nacht. Und damit wird also jetzt mal am Beispiel von einer konkreten Songzeile hervorgehoben, dass sich die sonst ja eigentlich linke Antifa nicht genug gegen den Antisemitismus engagieren würde, was paradox ist, weil sie ja den Antifaschismus auch selbst im Namen trägt.
Das ist die große Debatte so innerhalb der linken Szene. Ja, dieses ganze Thema Nahost, da ist eine große Uneinigkeit in dieser linken Szene oder vermeintlich linken Szene. Das wird ja mal alles auch wieder so in einen Topf geworfen. Und über das Thema haben wir tatsächlich auch schon im November mit einem Soziologen und Antisemitismusforscher gesprochen. Die Folge verlinken wir euch nochmal in den Shownotes, wenn ihr da nochmal diesen Grundkonflikt verstehen wollt. Der wird da ganz gut erklärt, glaube ich. Es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, dass Antisemitismus und Rassismus zwei super wichtige Themen in linken Kreisen sind, die beim Thema Israel und Palästina aus verschiedenen historischen Gründen immer wieder aufeinanderprallen und zum Teil auch gegeneinander ausgespielt werden.
Dementsprechend stark sind dann eben auch die Reaktionen auf den Song ausgefallen, besonders innerhalb der Linken, aber auch außerhalb. Wurde sich heftig gestritten. Also ein Teil der Linken hat es einfach begrüßt, dass der Song eben den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland thematisiert und die Gefahr, die seit dem letzten Oktober in Deutschland für Juden und Jüdinnen ja spürbar gewachsen ist, dadurch halt durch den Song einfach abgebildet wird. Es gibt aber auch einen anderen Teil von den Linken, für die die Solidarität mit den PalästinenserInnen gerade wichtiger ist. Sie kritisieren, dass der Song eben nicht das Leid der ZivilistInnen in Gaza thematisiert und auch nicht den antimuslimischen Rassismus, der in Deutschland seit dem 7. Oktober ja auch neben dem Antisemitismus zugenommen hat. Dazu gibt es ja auf jeden Fall auch Zahlen. Es gibt da eine Zeile, die besonders in der Kritik steht und die, glaube ich, auf sehr viele verschiedene Weisen interpretiert werden kann und wurde. Und zwar: Zivilisten in Gaza sind Schutzschild der Hamas, Schutzschild der Nachfahren der Juden für Gaza. Und der Vergleich, der hat sehr gespalten, weil die islamistische Hamas dadurch ja so als Nachfolgeorganisation der Nazis bezeichnet wird. Und tatsächlich ist es aber ja schon so, dass die meisten Nachfahren der Nazis immer noch in Deutschland leben.
Es ist, finde ich, nicht so ganz klar, was damit gemeint ist. Es ist halt so.
Ist, glaube ich, so das Erste, was man versteht, wenn man nicht länger drüber nachdenkt. Ja. Deswegen verstehen jetzt Kritiker in dieser Zeile eben den Versuch, sich damit von der eigenen deutschen Verantwortung zu entlasten. Also sie unterstellen deshalb so ein bisschen dem Song, dass er nur den sogenannten importierten Antisemitismus aus der muslimischen Ecke thematisiert und den Antisemitismus von Neonazis aber runterspielen würde. Und das wiederum würde ja dann auch wieder Rechten in die Hände spielen. Aber man kann es auch anders verstehen. Michael Gnahm ist Autor bei unserem Politikformat Die da oben und hat uns dazu auch noch mal eine kurze Einordnung geschickt.
Eigentlich ist mit der Zeile wahrscheinlich eher die linke deutsche Szene gemeint, die sehr einseitig argumentiert, ohne dabei kritisch auf die Taten der Hamas zu gucken. Was aber auch sehr spannend an der ganzen Debatte ist, dass selbst Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt von der SPD das Lied auf Ex feiert, obwohl sein Chef Olaf Scholz überhaupt nicht gut wegkommt in dem Lied. Und auch CDUler wie Matthias Hauer das Lied auf Ex loben. Und das, obwohl die Antilopengang sonst aus konservativen Kreisen eher kritisiert wird, von konservativer Presse teilweise sogar als antideutsch bezeichnet wird.
Das ist ja schon irgendwie faszinierend, ne? Dass eine linke Band wie die Antilopen Gang, ich kenne die auch schon ein paar Jahre, und ich hätte nicht erwartet, dass es jemals eine Zeit gibt, wo die Bild-Zeitung und die CDU und so plötzlich einen Song von denen loben, den andere wieder kritisieren. Also das ist schon bemerkenswert auf jeden Fall.
Ja, damit ist ja im Prinzip auch genau das eingetreten, was manche KritikerInnen befürchtet haben, nämlich dass eben die Art, wie da Antisemitismus vielleicht irgendwie dargestellt wird, so als importiert, ja dann doch auch was ist, was dann vielleicht eben Konservativen wieder besser gefällt oder womit sie einfach mehr anfangen können und deshalb den Song loben. Auch darum hat sich dann nochmal eine eigene Debatte gedreht, ob man sich nämlich eigentlich aussuchen kann, wer seine Fans sind oder nicht. Und generell glaube ich, es gibt noch sehr, sehr viel mehr zu dem Thema zu erzählen. Ich habe mich da auch ganz schön tief reingegraben, weil ich das super spannend finde. Und wir haben jetzt hier nur so die gängigsten Interpretationsmodelle vorgestellt. Es gibt da noch, man kann da noch ganz viel tiefer reingehen.
Meine persönliche Einschätzung dazu ist ja, dass ich das immer so faszinierend und ehrlicherweise super traurig finde, dass das so gegeneinander gestellt wird immer, als müsste man sich so entscheiden, ob man jetzt Antisemitismus doof findet oder Rassismus. Und ich finde, man kann doch beides doof finden. So. Also beides ist ja mit der Menschenwürde nicht vereinbar. Beides ist nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar. Und das ist, also ich finde das auch, es ist ja offensichtlich, dass das in dem Nahostkonflikt beides so krass aufeinander clasht und die Meinungen da so hart so unvereinbar sind, dass das automatisch einen Konflikt so auslöst. Aber ich würde mich da versuchen, immer möglichst nicht so reinziehen zu lassen. Man kann es nicht so krass vereinfachen und ja, am Ende muss man, glaube ich, vorsichtig sein, dass man immer, also die Rechte von allen, Diskriminierungsformen gegen alle und so ablehnt. Und ich glaube, auch so eine Meinung wird wahrscheinlich kritisiert als Bothsidism oder so. Aber ich glaube, man muss da zumindest viel differenzieren in diesem ganzen Thema. Und ich glaube, dieser Song hat es jetzt nicht unbedingt perfekt gemacht. Und deswegen würde ich diesen Song auch kritisieren.
Also ich glaube erstens, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die das genau so sehen.
Ja.
Aber dass eben die beiden extremen Seiten viel, viel lauter diskutiert werden als ganz viele Leute, die sagen würden, beide Diskriminierungsformen sind nicht gut und die sollte man nicht gegeneinander ausspielen. Aber dieser Song, der hat es halt eben so schwer gemacht, weil der erstens ganz viel Interpretationsspielraum bietet für Leute, die sich das dann eben auch genauso auslegen können, wie es ihnen gerade passt. Und also ja, ich finde es auch handwerklich einfach persönlich irgendwie schwierig, wenn man so Polarisierung kritisieren will, und aber selber dann, ob absichtlich oder unabsichtlich, das Ganze noch befeuert, weil man eben diese Perspektiven so stark vereinfacht für einen Song oder für Reime, die es halt braucht, um einen Song zu schreiben und damit aber der Situation halt überhaupt nicht mehr gerecht wird.
Ich habe noch einen ganz krassen Take, nämlich eine Empfehlung für Markus Lanz. Wer hätte das gedacht, dass das mal passiert? Ich habe am Dienstag die Sendung geguckt, da ging es eben auch um den Gaza-Krieg unter anderem und da war eine Stern-TV-Journalistin, die gerade halt in Israel unterwegs war. Und das zeigt nochmal, wie unvereinbar das da alles aufeinander kracht. Sie hat halt mit so Siedlern gesprochen, also israelischen Siedlern, die letztlich sagen, dass sie keine Empathie mehr empfinden können für die Leute im Gazastreifen, die da eben, ich meine, es sind über 30.000 Tote, und dass sie das aber völlig gerechtfertigt finden und da kein Mitgefühl mehr spüren. Und da werden eben auch aus dem Westjordanland mit PalästinenserInnen gesprochen, radikalen PalästinenserInnen, die eben genau dasselbe sagen. Die sagen, ey, die sollen alle sterben. So. Und das ist so krass, dass da halt, ich weiß nicht, das sollte man, finde ich, also deswegen, man sollte sich auf diese Hasswelle von beiden Seiten nicht einlassen, finde ich. Und das wäre so mein Fazit einfach jetzt, um die Diskussion auch mal zu beenden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat diese Woche die neue polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2023 vorgestellt. Aber Teile der Ergebnisse gab es schon vorab und die haben schon für eine große Diskussion gesorgt, weil am Samstag eben Auszüge aus dem Bericht in der Welt gedruckt wurden.
Ja, insgesamt zeigt die PKS, so nenne ich sie jetzt mal kurz, weil es ansonsten ein sehr langes Wort ist, also die PKS für das Jahr 2023 zeigt, Deutschland ist immer noch eines der sichersten Länder der Welt. Das ist die gute Nachricht, aber die Gesamtkriminalität ist weiter angestiegen. Das ist der zweite Anstieg in Folge, nachdem die Zahlen jahrelang gefallen sind. 2023 wurden so viele Straftaten registriert wie seit 2016 nicht mehr. Also sie sind sind insgesamt so um 5,5% zum Vorjahr gestiegen. Und außerdem wurden auch mehr Tatverdächtige ermittelt, also vor allem mehr mit nicht-deutschem Pass. Die haben im Vergleich zum Vorjahr um fast 18% zugenommen. Wichtig ist dabei aber, es geht um Tatverdächtige, weil das eine Polizeistatistik ist und für die hört die Arbeit ja dann auf, wenn die Täter vor Gericht landen. Also ob die Leute dann wirklich verurteilt wurden, kann man da nicht draus lesen. Und auch, wichtige Einordnung, es gibt einfach auch immer mehr Nicht-Deutsche in Deutschland. Das erklärt für manche eben auch allein schon diesen Anstieg. Andere sagen aber, der Anteil der Leute ohne deutschen Pass liegt in Deutschland nur bei 15%. Sie machen aber 32% der Tatverdächtigen aus. Also gibt es da schon ein Thema.
Ja, und damit herzlich willkommen in einer neuen, immer wieder aufkommenden Migrationsdebatte, die, glaube ich, jedes Jahr bei dieser Kriminalstatistik neu startet. Und bevor wir uns jetzt selbst verzetteln mit irgendwelchen Einordnungen, fragen wir lieber bei jemandem, der mehr Plan davon hat, nämlich Professor Tobias Singelstein. Der ist Professor für Kriminologie und Strafrecht in der Hauptstadt des Verbrechens, direkt aus der Uni Frankfurt. Wer kann mehr dazu sagen als er, denken wir uns. Hallo, Herr Professor Dr. Singelstein.
Hallo, guten Tag.
So, die PKS sagt, die Gesamtkriminalität steigt. Kann man denn sagen, dass Deutschland unsicherer geworden ist? Erstmal ganz basic gefragt.
Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Sie haben es ja im Prinzip in Ihrer Anmoderation auch schon gesagt. Das ist erstmal nur ein polizeilicher Tätigkeitsbericht und spiegelt nicht die Kriminalitätswirklichkeit wider. Deshalb müssen wir, wenn wir was über Kriminalität in der Gesellschaft wissen wollen, eigentlich andere Untersuchungen daneben zu Rate ziehen und die Zahlen aus der PKS, aus der polizeilichen Kriminalstatistik, sehr, sehr vorsichtig einordnen. Und wir haben auch schon gehört, der längerfristige Trend ist jetzt nicht dramatisch. Wir haben viele Jahre jetzt erlebt, wo die Zahlen eher zurückgegangen sind. Jetzt steigen sie wieder ein Stück weit an. Und wenn wir das auf mehrere Jahrzehnte betrachtet uns anschauen, dann sehen wir einfach, dass wir uns auf einem sehr normalen Niveau bewegen, was wir in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten immer so gesehen haben.
Aber wofür kann man denn dann diese PKS überhaupt gebrauchen? Was kann man denn daraus lesen?
Im Prinzip unmittelbar kann man nur lesen, was hat die Polizei gemacht? Was hat die Polizei gearbeitet im vergangenen Jahr? Wie viele Fälle sind bei ihr angekommen und wie hat sie die bearbeitet? Darüber kann man unmittelbar Informationen aus der Statistik entnehmen. Aber erstens ist eben das ganze Dunkelfeld nicht dabei, ja, also all die Fälle, die der Polizei nicht bekannt werden. Und zweitens, wir haben es schon gehört, ist es eben eine Verdachtsstatistik, die eigentlich nur die polizeiliche Bewertung im Augenblick der Abgabe des Falles an die Staatsanwaltschaft widerspiegelt.
Großer Diskussionspunkt ist ja jetzt der Anstieg von Tatverdächtigen ohne deutschen Pass. Die Statistik zeigt außerdem, dass besonders viele Taten in Sammelunterkünften stattfinden. Also auch viele Opfer sind einfach Leute ohne deutschen Pass. Deshalb wird in der öffentlichen Debatte aber jetzt ein direkter Zusammenhang zur Einwanderung hergestellt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann fordert zum Beispiel jetzt schon einen Kurswechsel in der Asylpolitik. Geben die Zahlen so eine Schlussfolgerung her, so eine direkte Verbindung, Asylpolitik und jetzt Kriminalität?
Nein, aus meiner Sicht hilft diese Debatte nicht weiter, ne, weil ob Menschen Straftaten begehen oder nicht, hängt nicht davon ab, welchen Pass oder welche Staatsbürgerschaft sie haben oder wo sie herkommen, sondern hängt von sozialen Umständen ab. Das heißt, den Bedingungen, unter denen sie leben, Alter und Geschlecht. Und wenn wir jetzt auf diese Debatte gucken, muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Zum einen sehen wir eben einen Anstieg von nicht-deutschen Tatverdächtigen in diesen polizeilich erfassten Fällen. Und da muss man eben berücksichtigen, dass mehr Zuwanderer nach Deutschland gekommen sind in den vergangenen beiden Jahren. Das heißt, es haben einfach mehr Menschen in Deutschland gelebt. Und das ist jetzt überhaupt nicht überraschend, sondern ganz normal. Da, wo mehr Menschen leben, da werden auch mehr Straftaten begangen und mehr Straftaten erfasst. Insofern ist das eigentlich überhaupt kein überraschender Anstieg. Die andere Frage ist jetzt, der Anteil der nicht-deutschen Tatverdächtigen an den Tatverdächtigen insgesamt, der auch nochmal zugenommen hat und wo gesagt wird, der ist höher als der Anteil der Nicht-Deutschen, die in Deutschland leben. Da muss man erstmal sehen, dass die Statistik, die dafür herangezogen wird, bestimmte Gruppen gar nicht erfasst. Ja, also wenn jetzt gesagt wird, in Deutschland leben nur 15% Menschen mit nicht-deutschen Pass, dann berücksichtigt das zum Beispiel nicht Touristen, berücksichtigt das nicht Pendler, berücksichtigt das auch nicht Leute, die nur nach Deutschland kommen, um Straftaten zu begehen. Die alle werden in dieser Statistik nicht erfasst. Deshalb ist dieser Wert schon mal höher. Wenn man das mal rausnimmt, bleibt es trotzdem so, dass nicht deutsche Tatverdächtige in der Statistik vermutlich überrepräsentiert sind. Aber es gibt eben eine Reihe von Gründen, mit denen man das erklären kann. Das fängt damit an, dass es bestimmte Delikte gibt, die nur von Nichtdeutschen begangen werden können, wo also schon im Gesetz drinsteht, als Voraussetzung, dass man keine deutsche Staatsbürgerschaft haben darf, um sich nach diesen Paragraphen strafbar zu machen. dann wissen wir aus der Forschung auch, dass Menschen, die als fremd aussehen, wahrgenommen werden, einer höheren Verfolgungsintensität unterliegen. Also dass es eine höhere Anzeigebereitschaft gibt, wenn man Dinge von solchen Menschen wahrnimmt, die man als Kriminalität einstuft.
Aber ist es so? Das habe ich mich so gefragt, weil es geht ja hier vor allem um Gewaltkriminalität. Und wenn ich verprügelt werde, keine Ahnung, von jemandem, dann würde ich den noch anzeigen, egal ob der jetzt deutsch aussieht oder nicht, oder?
Es geht nicht nur um Gewaltkriminalität, sondern Gewaltkriminalität macht insgesamt einen relativ kleinen Anteil dessen aus, was in der Statistik erfasst wird. Ne? Wir haben durch die mediale Berichterstattung immer so den Eindruck, dass Gewaltkriminalität, dass schwere Delikte häufig sind, aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Ne? Der absolute Großteil dieser knapp 6 Millionen Fälle, die da erfasst werden, sind leichte Bagatellsachen, also Eigentums- und Vermögensdelikte vor allem. Und Gewaltkriminalität ist eher ein ziemlich kleiner Ausschnitt. Mhm. Und gerade schwere Gewaltkriminalität, ja, also Tötungsdelikte, sind was ganz selten vorkommt in Deutschland. Ja. Und deshalb ist das durchaus ein relevanter Bereich, den man sich natürlich angucken muss, weil er schwerwiegende Folgen haben kann. Aber die nicht-deutschen Tatverdächtigen konzentrieren sich jetzt nicht in den Bereich. Was wir vielleicht besonders für die Gewaltkriminalität sagen können, ist, dass wenn nicht deutsche Tatverdächtige erfasst werden, das häufig auch nicht deutsche Opfer betrifft. Ja, und wir haben schon die Sammelunterkünfte angesprochen. Die unterliegen halt gerade einer besonderen Kontrollintensität, weil da gibt's eine Leitung, da gibt's eine Betreuung. Und die rufen halt, wenn es Ärger gibt, schnell die Polizei. Das heißt, wenn es einen Konflikt gibt, wenn es eine Körperverletzung gibt, dann ist da eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die auch von der Polizei in der Statistik erfasst wird. Mhm. Ganz anders als wenn man in einem Mietshaus in irgendeiner Stadt oder gar auf dem Land wohnt. Was vielleicht wirklich ein wichtiger Punkt ist, hinter dieser Kategorie der Nichtdeutschen, über die jetzt so viel gesprochen wird, weil das in der Statistik erfasst wird, die hilft uns eigentlich gar nicht weiter, ne? Weil da verbergen sich so viele unterschiedliche Menschen hinter, die eigentlich nichts miteinander gemeinsam haben, außer dass sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ja, das sind Touristen, die ein paar Tage in Deutschland sind. Das sind Zugewanderte, also Geflüchtete, die ein paar Monate in Deutschland sind. Aber das können auch Menschen sein, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben und einfach nicht die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt haben. Und deshalb ist der Erklärungswert dieser Kategorie einfach denkbar gering. Aber wir müssen im Prinzip auf diese Teilgruppen schauen, ne, und uns die viel genauer und differenzierter angucken. Und dann sieht man, die Frage der Staatsbürgerschaft ist eigentlich gar nicht entscheidend, sondern es kommt wirklich auf das Alter und auf das Geschlecht und auf die sozialen Bedingungen an, unter denen Menschen leben.
Was sind denn sonst, also wenn Sie das jetzt so ansprechen, wenn es eben nicht die Einteilung deutsch oder nicht deutsch ist, was sind denn die Gründe, dass die Leute in die Kriminalität treiben?
Na, wenn wir uns, also es gibt zum Beispiel bestimmte Gruppen von Geflüchteten, von Zuwanderern, die eine besondere Alters- und Sozialstruktur haben, ja, wo wir besonders viele junge Männer haben, weil das halt Menschen sind, die fliehen und die nach Deutschland kommen. Nun ist es aber so, dass in allen Gruppen und in allen Gesellschaften junge Männer immer die Gruppe sind, die am meisten Straftaten begehen. Ja, also wenn wir auf einmal hier 100.000 mehr junge deutsche Männer hätten, dann würde das auch einen Anstieg in der Statistik bedeuten. Ja, das bedeutet also nicht, dass Menschen ohne deutschen Pass per se mehr Straftaten begehen oder krimineller sind, sondern wir haben einfach eine andere Altersstruktur in Teilen dieser Gruppe.
Aber um das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen konstruktiv zu halten hinten raus, was könnte man denn machen, um Kriminalität besser vorzubeugen, wenn das eben genau die Faktoren sind, die dafür wichtig sind?
Der Alter und Geschlecht sind natürlich gesetzt, aber es sind eben vor allem die sozialen Lebensbedingungen, ja, die was ausmachen. Das heißt, sozial- und wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen sind aus kriminologischer Sicht was helfen kann. Und wenn wir jetzt gerade über Zugewanderte sprechen, dann ist schon auch klar, dass eine wichtige Frage ist, was die für eine Bleibeperspektive haben und was die für Möglichkeiten haben, zum Beispiel hier zu arbeiten und sich hier zu betätigen. Und ehrlich gesagt, gerade auch wenn man auf die Debatte schaut, die jetzt wegen dieser Statistik geführt wird, ja, die ist, die so pauschal über nicht-deutsche Menschen spricht, die hat einfach einen ausgrenzenden, stigmatisierenden Charakter und das ist Gift für Integration in die Gesellschaft.
Das habe ich mich auch gefragt, als ich das dann selber mal so ein bisschen durchgeguckt habe, weil für mich ist aus der ganzen Statistik gar nicht unbedingt dieses Deutsch-Nicht-Deutsch irgendwie so das Ausschlaggebende. Und wie Sie sagen, so Gewaltkriminalität ist halt ein kleiner Teil davon, wo ich viel, viel spannender irgendwie hängen geblieben bin und worüber überhaupt nicht geredet wird, habe ich das Gefühl, ist das Thema Drogenkriminalität, weil ich mich einmal halt gefragt habe, wird es nächstes Jahr nicht zwangsläufig dann einen totalen Rückgang geben, weil eben Cannabis-Delikte halt nicht mehr so wahnsinnig groß sein werden. Und das andere Thema ist aber, Kokain, da ist ein Anstieg von 30% in Deutschland, was Straftaten angeht, Kokain und Crack vor allem. Und vielleicht bin ich da besonders aufmerksam, weil wir bei Atlas, das ist unser Auslandsformat, und Hype Culture, das ist so ein Popkultur-Hype-Format, weil wir da auch gerade diese Woche zwei Videos zum Thema Kokain gemacht haben, weil es ja in Europa gerade die absolute Kokainschwemme gibt. Hätte man darüber oder sollte man darüber vielleicht mal mehr reden?
Ja, wäre auf jeden Fall aus meiner Sicht auch ein das interessantere Thema und vielleicht das aktuellere Thema. Und dass in der Statistik diese Kategorie Staatsangehörigkeit Deutsch, Nicht-Deutsch erfasst wird, ist jetzt aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll, weil das kann natürlich was sein, was für die Betrachtung eine Rolle spielt. Aber das Problem ist, dass die öffentliche Wahrnehmung dieses Faktors so irrational ist, ne, und das so überinterpretiert wird und wir eigentlich in eine rassistische Debatte kommen jedes Jahr über diese Zahlen, weil sie halt bestimmte Ressentiments bedienen, die in Teilen der Bevölkerung bestehen und von gewissen politischen Parteien eben auch instrumentalisiert werden.
Danke für die Einschätzung, Professor Tobias Singelnstein von der Uni Frankfurt.
Sehr gerne.
Und wenn ihr mehr über Kokain und Crack wissen wollt, wie gesagt, die beiden Videos verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und vielleicht reden wir nächste Woche auch nochmal gezielter über das Thema. Dankeschön.
Ein kleiner Hinweis vorweg, wir sprechen jetzt über Schwangerschaftsabbrüche. Also wenn ihr euch bei dem Thema nicht wohlfühlt und diesen Part nicht anhören wollt oder könnt, dann skippt einfach weiter zum nächsten Thema. Wir haben den Timecode auch in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken. Es sind ungefähr 8 Minuten. Diese Woche hat der Spiegel einen Bericht von der ExpertInnenkommission der Bundesregierung zum Thema Schwangerschaftsabbrüche veröffentlicht. Ein Jahr lang haben sich diese ExpertInnen von der Kommission angeschaut, wie unter anderem Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland neu geregelt werden könnten. Und bisher sind die ja grundsätzlich illegal, bleiben aber straffrei, wenn sie bis zur 14. Woche nach der letzten Periode stattfinden und sich die ungewollte schwangere Person von einer offiziellen Stelle beraten lässt und sich dann nochmal 3 Tage Bedenkzeit nimmt. Jetzt haben diese Expertinnen aber empfohlen, die Abtreibung, die sollte mindestens bis in die 12. Woche legal sein. Noch ist der Bericht zwar nicht offiziell, aber es kommen schon die ersten Gegenreaktionen, zum Beispiel von der Union oder auch von der katholischen Kirche. Und es wird mal wieder über das Thema Abtreibungen diskutiert.
Ja, und gerade dieses ganze Thema Abtreibung ist ja in relativ vielen Ländern wieder Thema. Zum Teil gibt es dazu heftige Auseinandersetzungen. Und wir dachten uns, wir reden da mal drüber und fragen bei Katrin Lange nach, warum das eigentlich gerade so ist und wo, wie darüber diskutiert wird. Katrin Lange ist Politikwissenschaftlerin und koordiniert am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Berlin die Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa. Kann dazu also ganz bestimmt ganz viel sagen. Hi Katrin.
Hallo und danke, dass ich heute hier sein kann.
Ja, schön, dass du da bist. Warum ist denn das Recht auf Abtreibung gerade jetzt so ein großes Thema?
Ja, das kommt immer so ein bisschen auf die Perspektive an. Also es ist ja jetzt anscheinend in Deutschland endlich mal wieder Thema oder auch immer mal wieder Thema. Aber auf Deutschland kommen wir ja auch nochmal zu sprechen. Wir haben uns in der Beobachtungsstelle das ja auch genauestens angeschaut und diverse Publikationen veröffentlicht. Neben dem erwähnten Kommissionsbericht ist natürlich auch gestern zum Beispiel im Bundestag über ein Gesetz bzw. eine Gesetzesänderung beraten worden in erster Lesung, zum Beispiel über den besseren Schutz von schwangeren Personen vor Abbruchsgegnerinnen, also eine volle Woche. Auch am Montag hat sich der Vatikan geäußert. Welch Zufall, ich weiß nicht, wer das eigentlich getimt hat. Aber ein europaweites Recht auf Schwangerschaftsabbruch wird zum Beispiel auch vom Europäischen Parlament gefordert, eben auch in Reaktion auf die Entwicklung in den USA und in Polen der vergangenen Jahre. In den USA wurde zum Beispiel die nationale Regelung durch den Supreme Court gekippt, auch weil zum Beispiel Abbruchsgegnerinnen jahrelang dafür, also für die Aufhebung der Regelung lobbyiert haben. Und die Verantwortung wurde halt wieder in die Bundesstaaten zurückgegeben, die ganz unterschiedliche Regelungen verabschiedet haben, aber eben teilweise auch sehr drakonische. Ich kenne den aktuellen Stand nicht, aber in mindestens 14 Bundesstaaten in den USA ist der Schwangerschaftsabbruch mittlerweile komplett verboten. In Polen wiederum ist es seit 2020 nahezu unmöglich, Schwangerschaftsabbrüche legal vornehmen zu lassen. Da gibt es allerdings ein bisschen Hoffnung, weil seit Oktober 2023 regiert ein liberaleres Bündnis und die Hoffnungen sind eben groß, dass die bestehenden Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch liberalisiert werden. Zuletzt noch Frankreich, um mal ein positives Beispiel noch zu bringen. Da wurde nämlich gerade beschlossen, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung zu verankern und es wurden auch jüngst Reformen zur weiteren Liberalisierung vorgenommen. Ich kann jetzt noch eine Menge Staaten aufzählen, wo es irgendwie politisch, gesellschaftlich, medial Thema ist. Wichtig ist mir, glaube ich, in dem Zusammenhang zu sagen, dass eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen selten halt gleichbedeutend ist, dass eben auch die Versorgungslage hochwertig ist oder dass eben der Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen dadurch gewährt ist.
Was sind denn da genau die Argumente? Also was sind denn die Pro- und die Kontra-Argumente für oder gegen die Abtreibung?
Ja, also kurz gesagt, Befürworterinnen eines Rechts auf Abbruch fordern ein, dass jede schwangere Person über den eigenen Körper und damit über den Abbruch einer Schwangerschaft selbst bestimmen können muss. Und die Abbruchsgegnerinnen, die wollen eben den Zugang zu Abbrüchen einschränken oder sogar ganz streichen und stellen damit die Rechte des Fötus oder Embryos eben über die Rechte der schwangeren Person. Fakt ist aber, vielfach belegt, ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen oder restriktiven Regelungen verhindert keine Abbrüche. Stattdessen brechen eben die betroffenen Personen risikoreicher ab. Man erinnert halt vielleicht leider in dem Zusammenhang an den Kleiderbügel. Und das kann eben zu gesundheitlichen Schäden oder aber eben auch zum Tod der schwangeren Person führen. Eine Schwangerschaft auf Wunsch abzubrechen, das ist eben eng mit Menschenrechten verbunden und eben auch mit dem Menschenrecht frei entscheiden zu können, ob und mit welchen Mitteln eine Person Kinder bekommen möchte oder eben auch nicht. Und das ist halt wichtig, das ist eine Grundvoraussetzung für reproduktive Selbstbestimmung und damit auch wiederum für Geschlechtergleichstellung. Und dass das wiederum ein Themenfeld was halt ist, was auch politisch und gesellschaftlich umkämpft ist, das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu sagen.
In Deutschland fordern das ja FrauenrechtlerInnen und feministische Aktivisten auch schon seit Jahrzehnten. Und sogar auch die WHO setzt sich dafür ein, dass Abtreibungen entkriminalisiert werden. Warum ist es denn dann trotzdem noch nicht legal in Deutschland?
Rückblickend ist die bestehende Regelung des Paragraphen 218, der im Übrigen auch schon über 150 Jahre alt ist, Ergebnis einer kontroversen Debatte aus den 1990er Jahren. Also auch schon wieder fast 30 Jahre alt. Und damals ging es eben um die Zusammenführung der restriktiveren Regelungen in der BRD und der liberaleren Praxis in der DDR. Im europäischen Vergleich sind die Regelungen zum heutigen Zeitpunkt in Deutschland eher einschränkend. Und wie besprochen, die Ampelkoalition will halt dieses Thema oder hat sich halt eben dieses Thema vorgenommen. Und deswegen ist es halt jetzt auch so wichtig, wie gesellschaftlich, politisch oder eben auch medial das Thema verhandelt wird. Und wie alle feministischen Errungenschaften wird das eben nicht ohne unermüdlichen Einsatz gehen. Und wie wir auch schon gehört haben, die Kirche, die CDU, die AfD, die sind ja eben auch schon in Stellung.
Ich glaube, dass im Vatikan die Abtreibung erlaubt wird, das ist noch sehr lange hin. Wie ist denn aber so generell so der aktuelle Trend? Weil ich kriege das so aus den USA natürlich mit, dass es da ja halt verboten wurde im letzten Jahr, beziehungsweise dass diese Roe vs. Wade-Regelung aufgehoben wurde und es deswegen in einzelnen Staaten eben verboten ist. Gleichzeitig eben, wie du es schon auch gesagt hast, Frankreich, wo es jetzt in der Verfassung steht, so ist denn der, also sind es einfach verschiedene Richtungen, die es gerade läuft, oder kann man sagen, so in the long run wird es schon immer eher liberalisiert gerade?
Ja und nein, würde ich sagen. Also ich meine, ich glaube, man muss sich ins Bewusstsein rufen, dass es eben erst, also die Liberalisierung seit den 1970er Jahren losgegangen sind und dass es eigentlich auch seitdem immer wieder Gegenbewegungen dazu gibt. Aber ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass wir selber einen Einfluss darauf haben. Also in Deutschland stehen ja in diesem Jahr drei große Landtagswahlen an, in denen die AfD leider aktuellen Wahlprognosen zufolge große Zustimmung erfährt und wenn auch zuletzt weniger, dank der vielfältigen gesellschaftlichen Proteste dagegen, aber im Wahlprogramm steht eben auch ein Abbruchsverbot. Und darüber hinaus auch weitere Einschränkungen, die insbesondere Frauen, aber auch LGBTIQ-Personen betreffen werden. Und in der EU finden im Juni Europawahlen statt. Derzeit leider auch. Nach Wahlprognosen wird da mit einem Anstieg von reaktionären Kräften gerechnet. was eben auch auf die Entwicklung in Deutschland, aber auch in Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande, Portugal zurückgeht. Und es ist halt wichtig, in dem Zusammenhang zu verstehen, dass das Recht auf Schwangerschaftsabbruch eben verwoben ist mit grundsätzlichen gesellschaftlichen Fragen. Und dass halt auch diese Präsenz, das Thema halt medial und politisch zu verhandeln, progressiv zu verhandeln, halt eben auch ganz wichtig ist, weil es halt eben auch, wie gesagt, um die Fragen zur Gleichstellung der Geschlechter geht. Es geht um die Menschenrechte, es geht letztendlich um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Also alles Fakten, die die Anti-Abbruchsbewegung oder auch die Anti-Gender-Bewegung einschränken oder vielleicht sogar abschaffen möchte.
Das ist die Meinung und die Einordnung von Katrin Lange. Vielen Dank dir.
Diese Woche wurde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte über gleich 3 Klimaklagen entschieden. 2 davon wurden abgelehnt, aber eine Klage hat Recht bekommen und das ist ziemlich historisch. Deswegen fangen wir jetzt auch erstmal mit der an. Also zum ersten Mal überhaupt hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein Land wegen zu wenig Klimaschutz verurteilt. Eine Gruppe von älteren Schweizer Frauen hat vor dem Gerichtshof nämlich gegen die Schweiz geklagt. Die nennen sich die Klimaseniorinnen und sind ein Verein von über 2000 Frauen mit dem Durchschnittsalter 73. Die haben in der Schweiz auch schon mehrmals versucht, von der Schweiz mehr Klimaschutz einzuklagen, waren da aber nie erfolgreich und deswegen sind sie dann jetzt erst überhaupt vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen. Und ihrer Ansicht nach würde halt ihr Land zu wenig tun, um den Klimawandel aufzuhalten. Und sie, gerade als ältere Frauen, würden unter der Hitze eben ganz besonders leiden. Darüber sind sich übrigens auch WissenschaftlerInnen und MedizinerInnen schon lange einig. Also extreme Hitze ist sogar lebensbedrohlich für ältere Menschen. In Europa sind 2022 über 45.000 Menschen über 65 an Hitze gestorben. Das Gericht hat den KlimaseniorInnen jetzt Recht gegeben. Es hat es also als erwiesen angesehen, dass die Schweiz die Menschenrechte von den KlimaseniorInnen verletzt. Und dabei hat das Gericht auch nochmal klargemacht, Staaten sind für die negativen Folgen von Klimawandel verantwortlich. Also zum Beispiel für Leben, Gesundheit und Lebensqualität. Und hat damit Klimaschutz als Menschenrecht anerkannt.
Ja, und das ist eben das, was dieses Urteil so krass historisch macht. Das ist nämlich das erste Urteil dieser Art, das den Anspruch auf Klimaschutz festschreibt. Damit ist es ein Leiturteil für ganz Europa, so wird es bezeichnet. Das heißt, in allen 46 Staaten vom Europarat, das ist nicht nur die EU, sondern das sind auch noch andere Länder, die zu Europa gehören, eben die Schweiz zum Beispiel, können jetzt Menschen in ähnlichen Fällen vom Gerichtshof für Menschenrechte klagen. Und außerdem kann die Schweiz nicht in Berufung gehen und das Urteil ist bindend. Das heißt, die Schweiz muss jetzt ihre Klimapolitik verstärken. Wie genau, das kann das Gericht natürlich nicht vorschreiben, weil die Schweiz immer noch ein souveräner Staat ist. Aber solange die Schweiz halt von sich behauptet, die Menschenrechte einzuhalten, und das wollen ja wirklich alle Länder, das von sich behaupten, solange müssen sie jetzt eben dieses Urteil auch anerkennen und eben mehr Klimaschutz umsetzen.
Am gleichen Tag hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte noch über 2 andere Klimaklagen entschieden. Die wurden beide abgelehnt, aber eher aus formalen Gründen. Also einmal ging es da um diese 6 portugiesischen Jugendlichen, die 32 Staaten gleichzeitig vorgeworfen hatten, nicht genug für den Klimaschutz zu tun. Darüber haben wir hier Anfang des Jahres auch schon mal berichtet. Und die sagen, dass sie als junge Menschen jetzt schon so sehr unter den Folgen vom Klimawandel leiden würden, dass auch ihre Menschenrechte dadurch bedroht würden. Da gab es laut dem Gericht aber das Problem, dass sie halt nicht zuerst in Portugal geklagt haben, wie das sonst üblich ist. Und außerdem haben sie gleich gegen 32 Staaten gleichzeitig geklagt und das gehe laut Gericht dann doch zu weit. Der andere Fall, der abgelehnt wurde, ist der von einem ehemaligen französischen Bürgermeister. Der wirft dem Staat Frankreich vor, den Klimawandel nicht ausreichend zu bekämpfen und sieht zum Beispiel in der Gefahr von Überschwemmungen eine Bedrohung für sein Leben und seine Gesundheit. Aber er konnte leider nicht beweisen, dass jetzt er besonders vom Klimawandel betroffen ist. Deswegen, das waren so diese Formalitäten, die dann im Endeffekt dazu geführt haben, dass diese beiden Klagen nicht durchgekommen sind.
Ja. In allen 3 Fällen wollten die KlägerInnen Anerkennung dafür, dass der Klimawandel ihre Menschenrechte bedroht und sie wollen, dass der Gerichtshof ihre Länder dazu aufruft, ihren Klimaschutz hochzufahren. Und zumindest in einem Fall hat das Gericht jetzt ihnen Recht gegeben. Die Klimaseniorinnen haben ihren Sieg als Sieg für alle Generationen gefeiert und ihnen so auch ein bisschen den portugiesischen Jugendlichen gewidmet. Die Frauen wollen jetzt übrigens noch höher vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag ziehen. Nächstes Jahr wird sich der Internationale Gerichtshof nämlich unter anderem mit der Frage beschäftigen, welche Verpflichtungen alle Regierungen grundsätzlich haben, den Klimawandel zu bekämpfen. Also das geht immer weiter nach oben. Wir hatten ja vor ein paar Jahren, war es ja, dass das Bundesverfassungsgericht auch so ein ähnliches Urteil getroffen hat. Und ja, es geht, das wäre dann die höchste Ebene, glaube ich, der Internationale Gerichtshof.
Und wir drehen noch eine kleine Runde Kurz-Kurz-News irgendwie mit ganz schön wilden Meldungen diese Woche und starten gleich mit der skurrilsten Nachricht von allen rein. In Polen wurde ein katholischer Priester bei einer Sex- und Drogenparty erwischt und jetzt zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Er soll nämlich bei sich zu Hause eine Orgie organisiert haben, auf der auch noch andere Priester und mindestens ein Sexarbeiter gewesen sein soll. Der wurde dann wohl bewusstlos, nachdem er zu viele Pillen gegen Erektionsstörungen genommen haben soll. Und dem Priester und den anderen Beteiligten wird vorgeworfen, dass sie die SanitäterInnen erstmal nicht in die Wohnung lassen wollten, um dem Mann zu helfen. Der Priester wurde jetzt entlassen und der Fall hat in Polen auf jeden Fall für ziemlich viel Aufregung gesorgt, sodass sogar der zuständige Bischof zurückgetreten ist.
Hui. Und die zweite verrückte Meldung, es klingt ein bisschen nach Robinson Crusoe, aber es ist echt so passiert. Es wurden nämlich drei Schiffsbrüchige auf einer kleinen Pazifikinsel entdeckt. Sie hatten die Buchstaben Help aus Palmwedeln in den Sand gelegt und die US-Küstenwoche hat sie dann tatsächlich gefunden. Und das beruhigt mich total, weil wenn ich auf einer Insel verloren gehen würde, würde ich auch irgendwie so Hilfe oder Help halt aus Palmwedeln irgendwie legen. Und es scheint zu funktionieren. Die drei Männer waren nämlich am Sonntagabend in einem Boot zum Fischen aufgebrochen. Nachdem sie 6 Tage später immer noch nicht zurückgekehrt waren, hat die Nichte von einem der Seemänner die Behörden alarmiert und die US-Marine hat dann einen Rettungseinsatz gestartet. Am Dienstag hat ein Flugzeug den Help Schriftzug aus der Luft entdeckt und erstmal Rettungspakete abgeworfen. 2 Tage später wurden sie dann gerettet. Schön.
Ja, das ist auf der Insel tatsächlich schon öfter passiert. Scheinbar, da wurden auch schon mal, also SOS funktioniert anscheinend auch, damit wurden auch schon mal Leute auf dieser Insel entdeckt.
Vielleicht sollte man da so Konservendosen oder sowas deponieren.
Stimmt, da könnte man eigentlich mal ein bisschen was deponieren. Ich denke mir dann schon auch immer, das muss ich mir merken, für falls irgendwann mal was passiert.
Nur auf Inseln mit Palmen verloren geht. Das ist wichtig.
Und dann gab es noch in Niedersachsen eine Abi-Panne. Die AbiturientInnen konnten ihre Prüfungen in Politik erst verspätet schreiben, weil in Goslar in eine Schule eingebrochen wurde. Laut Polizei wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Fenster mit einem Stein eingeschlagen und ein Tresor mit den Prüfungsaufgaben geknackt. Und die Prüfungszettel, die lagen dann einfach auf dem Schulhof verteilt, sodass natürlich jeder sie hätte sehen oder abfotografieren können. Die Nachricht, die kam bei manchen Schulen erst so spät an, dass die Prüfungen schon im Gang waren und abgebrochen werden mussten. Es gab aber dann 2 Stunden später eine neue Aufgabe und die Prüfungen konnten dann noch geschrieben werden mit Verspätung oder dann zumindest beim Nachschreibetermin im Mai wiederholt werden. Es gibt, glaube ich, kein Jahr ohne irgendeine Abi-Panne.
Nee, aber ich meine, es sind ja auch viele Schulen. Wenn ihr dieses Jahr Abi schreibt in Politik und diesen Podcast hört, weil euer Lehrer gesagt hat, dass ihr den hören sollt, dann schreibt mal irgendwo, schreibt mal bei Instagram oder so. Ich will das mal wissen. Wir kriegen das immer mal wieder mit, dass entweder LehrerInnen uns empfehlen oder dass manche SchülerInnen uns hören. Es würde mich mal wirklich interessieren, ob wir auch, vielleicht sind wir mal irgendwann Teil einer Abi-Prüfung.
Das ich würde gerne mal so wissen, ob das vielleicht an meiner eigenen Schule auch so ist. Das fände ich cool.
Und zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Haben wir eine Nachricht gefunden, die ganz bestimmt wieder für Diskussionen sorgen wird. Nämlich, es geht um Donald Trump. Und nächste Woche startet nämlich der Prozess Stormy Daniels versus Donald Trump. Das ist das erste Mal überhaupt, dass es einen Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten gibt. Stormy Daniels ist eine ehemalige Pornodarstellerin, die behauptet, dass sie 2006 Sex mit Trump hatte. Er bestreitet das, er bestreitet aber nicht, ihr später Geld gegeben zu haben. Sie sagt, das sei Schweigegeld gewesen und genau um diesen Geldtransfer geht es. Trump soll nämlich versucht haben, diesen Geldtransfer vertuscht zu haben. Ob das wirklich so war, soll das Gericht in den nächsten 8 Wochen entscheiden. Falls es da was Spannendes zu erzählen gibt, geben wir euch natürlich Updates dazu. Ansonsten freue ich mich über jede Folge, wo Donald Trump kein Thema ist. Es werden immer weniger Folgen, habe ich das Gefühl, dieses Jahr wegen der Wahl im November. Das war's aber mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns nicht nur, wenn ihr gerade Abiturprüfungen habt, sondern schreibt uns gerne generell, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
Ich bin Berit.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche sind mal wieder. Ich habe das Gefühl, die hatten wir schon häufiger, oder?
Ja, aber die sind ja auch besonders süß.
Okay. Das sind die Otter. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung. Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt.
Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.